Ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewandt, dass er mir die Todeskandidaten zum Henken überlässt. Nun ist die Sache die. Die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Sie müssen mir eben mal einen Gefallen tun und hingehen und mir eine Bescheinigung schicken, worauf steht, dass dort eine tote Alte liegt. Mein Rucksack liegt auch noch im Loch. Sie müssen aber ein bisschen schnell machen und mir Bescheid geben, damit ich die Erlaubnis kriege und bald mit dem Aufhängen anfangen kann. Ich schicke Ihnen eine kleine Zeichnung, damit Sie die Alte auch finden. Um seine Eignung für die Arbeit als Henker zu beweisen, mit der er sich vor allem größere Essensportionen verdienen will, fügt Pleil eine Skizze bei und beschreibt detailliert, wo zwei vermisste Frauen zu finden sind. Auf der Strecke von Fienburg nach Abbenrode steht ein Eisenbahnhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt. Ein Brief, geschrieben mit erschreckender Ruhe, fast nüchtern, fast beiläufig. Als würde hier jemand über seine Arbeit sprechen, nicht über Mord. Nicht über Menschenleben. Der Mann, der diese Zeilen schreibt, heißt Rudolf Pleil. Ein Name, der heute kaum noch bekannt ist. Und doch gehört er zu einem der grausamsten Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit. Seine Opfer waren Frauen, Flüchtlinge, Menschen auf der Suche nach Sicherheit. Menschen, die nach dem Krieg ohnehin schon alles verloren hatten. 1946, Deutschland liegt in Trümmern. Die Städte sind zerstört, Grenzen verschieben sich, Millionen Menschen irren durchs Land. Hunger, Kälte, Angst. Und genau in diesem Chaos beginnt Rudolf Pleil zu töten. Nicht aus Wut, nicht aus Rache, sondern weil er darin Befriedigung findet. Hi, ich bin Susanne und das ist Was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was heute davon geblieben ist. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Bevor wir weitergehen, ein kurzer Hinweis. Diese Geschichte enthält Inhalte, die schwer auszuhalten sein können. Es geht um Gewalt an Frauen und sehr belastende Ereignisse. Nehmt euch die Freiheit, eine Pause zu machen oder diese Folge zu überspringen, wenn es sich für euch einfach nicht richtig anfühlt. Nur kurz im Vorfeld, also ich muss tatsächlich sagen, den Fall Rudolf Pleil hat mir gar nichts gesagt, obwohl ich tatsächlich relativ viel True Crime konsumiere, viele Podcasts höre, ist mir dieser Fall noch gar nicht untergekommen und ich dachte mir, der ist auf jeden Fall erzählenswert. Im Nachhinein habe ich da natürlich schon einige Podcasts gefunden, die das behandelt haben, dieses Thema. Aber ich denke, der Fall ist so grausam und erschreckend, dass wir den auf jeden Fall einmal hören sollten. So, und wir starten in den Fall. Stell dir eine Straße vor. Deutschland im Jahr 1924. Der Morgen ist kalt. Feuchte Luft liegt zwischen den Häusern. Aus Schornstein steigt Rauch auf. Pferdewagen rumpeln über unebene Straßen. Irgendwo quietscht eine Straßenbahn. Arbeiter ziehen schweigend zur Fabrik. Die Mäntel wirken zu dünn für den Winter. Die Schuhe sind abgetragen. Und in vielen Gesichtern liegt etwas, das schwer zu beschreiben ist. Müdigkeit vielleicht. Oder die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird? Der Krieg ist vorbei, aber verschwunden ist er nicht. Er steckt doch in den Familien, in den Erinnerungen und in einem Land, das versucht, wieder auf die Beine zu kommen. 1924, Deutschland versucht wieder aufzustehen. Der Krieg ist erst wenige Jahre vorbei, aber seine Spuren liegen noch überall. In den Straßen, in den Gesichtern, in den Familien. Viele Männer sind nicht zurückgekehrt, andere kommen verändert heim, still, verbittert oder innerlich längst zerbrochen. Die große Inflation liegt gerade hinter dem Land. Menschen hatten ihr Erspartes verloren. Manche trugen Geldscheine in Körben zum Bäcker und konnten sich am Abend trotzdem kein Brot mehr leisten. Nun kehrt langsam etwas Ruhe ein. Zumindest wirkt es so. In den Städten öffnen wieder Cafés, Kinos werden voller, auf den Straßen fahren Straßenbahnen, Musik dringt aus Tanzlokalen. Doch unter dieser Oberfläche lebt die Unsicherheit weiter. Die meisten Menschen arbeiten hart, sehr hart. Männer stehen in Fabriken an Maschinen, arbeiten im Bergbau, auf dem Bau oder bei der Eisenbahn. Frauen nähen Kleidung, arbeiten als Haushaltshilfen, Verkäuferinnen oder versorgen zu Hause Kinder und Angehörige. Wer Arbeit hat, hält daran fest, denn Armut ist überall sichtbar. Auf dem Land ist das Leben noch schwerer. Viele Häuser sind klein, kalt im Winter, oft ohne fließendes Wasser. Der Tag beginnt früh, noch vor Sonnenaufgang. Die Hände sind rau von der Arbeit, die Kleidung schlicht. Männer tragen Schiebermützen, abgenutzte Mäntel und schwere Stiefel. Frauen lange Röcke, Schürzen und festgesteckte Haare. Kaum jemand besitzt viel. Und trotzdem versuchen viele, die Würde zu bewahren. Man putzt die Schuhe für den Sonntag, geht in die Kirche, trifft Nachbarn vor dem Haus. Es ist eine Zeit zwischen Hoffnung und Erschöpfung, zwischen Neuanfang und dem Gefühl, dass jederzeit wieder alles zusammenbrechen könnte. Und genau in dieser Welt wächst Rudolf Pleil auf. Geboren wird er 1924 in Kühnberg bei Bärenstein. Ein kleiner Ort im Erzgebirge, nahe der Grenze zur Tschechoslowakei. Wälder, Hügel, lange Winter. Eine Gegend, in der die Menschen hart arbeiten müssen, um irgendwie durchzukommen. Rudolf ist das jüngste von 3 Kindern. Er hat eine ältere Schwester und einen Bruder, der schon als Kleinkind stirbt. Der Tod ist in diesen Jahren nichts Fernes. Viele Familien kennen Verlust, Krankheit, Armut. Auch bei den Pleils ist das Leben geprägt von Entbehrungen. Der Vater gibt Geld lieber für Alkohol aus. Er ist jähzornig. Wenn er trinkt, wird das kleine Zuhause zum Ort der Angst. Die Mutter wird geschlagen, gedemütigt. Und die Kinder erleben all das mit. Tag für Tag. Es sind Bilder, die sich tief einprägen. Schreie hinter dünnen Wänden, das Warten darauf, ob der Vater betrunken nach Hause kommt und die ständige Unsicherheit, wie der Abend enden wird. Doch die Familie lebt nicht nur in Armut, sie gerät auch politisch unter Druck. Rudolfs Vater gehört der KPD an, der Kommunistischen Partei Deutschlands, eine Partei, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten immer stärker verfolgt wird. 1933 verändert sich alles. Hitler kommt an die Macht. Und plötzlich reicht schon eine falsche politische Haltung, um zum Feind erklärt zu werden. Da beide Elternteile ursprünglich aus der Tschechoslowakei stammen, bekommt die Familie die Anweisung, das Reichsgebiet zu verlassen. Sie sollen übersiedeln. Fort aus ihrer Heimat, fort aus dem Erzgebirge. Wieder beginnt ein Leben in Unsicherheit. Ein Leben, in dem man lernt, dass Sicherheit jederzeit verschwinden kann. Schließlich landet die Familie in Weipert. Direkt hinter der deutsch-tschechischen Grenze, nur wenige Kilometer entfernt von dem Leben, das sie zurücklassen mussten. Doch angekommen zu sein, bedeutet noch lange nicht, zu Hause zu sein. Tagelang stehen ihre wenigen Besitztümer draußen im Freien. Kisten, Decken, das bisschen, das von ihrem alten Leben übrig geblieben ist. Erst später finden sie eine kleine Wohnung. Eng, schlicht, aber wenigstens mit einem Dach über den Kopf. Doch die Hoffnung auf einen Neuanfang hält nicht lange. Der Vater sucht Arbeit, immer wieder, aber niemand stellt ihn ein. Die Tage werden länger, das Geld knapper und die Spannung innerhalb der Familie wachsen weiter. Während der Vater weiter ohne feste Arbeit bleibt, versucht die Mutter, die Familie irgendwie über Wasser zu halten, Heimarbeit. Arbeit, die kaum jemand sieht und die doch für das Überleben entscheidend ist. Aber sie findet noch einen anderen Weg, ein wenig Geld zu verdienen. Sie schickt Rudolf über die Grenze nach Deutschland. Dort kauft er Schokolade. Vor allem in der Weihnachtszeit ist die Nachfrage groß. Zurück in der Tschechoslowakei verkauft die Mutter die Waren teurer weiter. Es ist kein großes Geschäft, eher ein ständiges Improvisieren, ein Versuch, der Armut ein kleines Stück voraus zu sein. Und tatsächlich verändert sich etwas. Nach und nach kann die Familie Schulden bezahlen. Zum ersten Mal seit langer Zeit reicht das Geld halbwegs aus. Nicht für Luxus, aber für warme Mahlzeiten, für etwas Ruhe und für das Gefühl, nicht jeden einzelnen Tag ums Überleben kämpfen zu müssen. Rudolf besucht die Schule nur selten. Stillsitzen, zuhören, lernen, all das scheint ihm kaum zu interessieren. Seine Lehrer halten nicht viel von ihm. Er gilt als nicht besonders begabt. Aber Rudolf besitzt etwas anderes. Er ist aufmerksam, beobachtet genau und lernt schnell, wie man sich Vorteile verschafft. Vor allem draußen, in den Wäldern, auf den kleinen Wegen entlang der Grenze. Schon früh beteiligt er sich an den Geschäften seiner Mutter. Zuerst geht es nur um Schokolade, dann um Butter und Tabak. Doch mit der Zeit wird die Schmugglerware immer vielfältiger. Parfüm, Seife, Rasierklingen, Festtagskarten, später auch Spielwaren, Haushaltsgegenstände und Grammophonplatten. Dinge, die die Menschen in schweren Zeiten trotzdem haben wollen. Oder gerade deshalb. Rudolf kennt die Grenzwege bald besser als viele Erwachsene. Er weiß, wo man sich verstecken kann, welche Pfade nachts sicher sind und wie man Kontrollen ausweicht. Zwischen den dichten Wäldern und den schmalen Wegen fühlt er sich frei. Fast zu Hause. Und schon damals zeigt sich etwas, das später noch wichtig werden wird. Rudolf denkt früh an sich selbst. Wenn er unterwegs ist, behält er oft einen Teil des Geldes für sich. Kleine Extras. Dinge, die er haben möchte. Während es der Familie durch die Schmuggelei langsam besser geht, lernt Rudolf etwas anderes. Wie leicht man Menschen täuschen kann. Und wie einfach es ist, sich selbst heimlich den größten Vorteil zu verschaffen. Und tatsächlich scheint es für die Familie endlich bergauf zu gehen. Die Geschäfte laufen gut, immer mehr Menschen kaufen bei Rudolfs Mutter ein. Irgendwann reicht das Geld sogar dafür, ein kleines Geschäft zu öffnen. Ein eigener Laden. Für viele Familien wäre das damals ein kleiner Traum gewesen. Nach all den Jahren voller Angst und Unsicherheit kehrt zum ersten Mal so etwas wie Stabilität ein. Zumindest wirkt es nach außen so. Doch Rudolf verändert sich. 1938 verlässt er die Schule, nach 8 Jahren. Weiter als bis zur 5. Klasse kommt er nicht. Der Unterricht interessiert ihn längst nicht mehr und auch die Schmuggelei verliert ihren Reiz. Er will etwas anderes, etwas Handfestes. Rudolf beginnt eine Lehre als Schlachter. Ein harter Beruf, frühes Aufstehen, Blut, schwere Arbeit. Doch die Arbeit als Schlachter ist nicht das Leben, was sich Rudolf vorgestellt hat. Irgendwann zieht es ihn weiter. Weg aus der Enge, weg aus dem Alltag. Schließlich landet er beim Arbeitsamt für Binnenschifffahrt. Und zum ersten Mal scheint Rudolf etwas gefunden zu haben, das wirklich zu ihm passt. 4 Jahre bleibt er auf den Schiffen. 4 Jahre voller Bewegung, neue Orte, neue Menschen, Nächte in Häfen, ein Leben ohne feste Regeln. Und Rudolf genießt das. Er trinkt viel, geht in Hafenbordelle, zieht mit anderen Männern durch die Kneipen und lebt von Tag zu Tag. Die Schifffahrt gibt ihm etwas, das er vorher kaum gekannt hat. Freiheit. Keine Familie, die auf ihn wartet, keine Kontrolle, keine Verantwortung. Nur das nächste Ziel am Horizont. Und je länger dieses Leben dauert, desto mehr scheint Rudolf darin aufzugehen. Als würde er endlich dort sein, wo er immer hin wollte. Doch auch auf den Schiffen zeigt sich schnell eine Seite von Rudolf, die ihn sein ganzes Leben begleiten wird. Er beginnt zu stehlen, erst Kleinigkeiten, dann immer mehr, Bettwäsche, Servietten, Silberbesteck, Decken, alles, was sich in den Häfen irgendwie verkaufen lässt. Und Rudolf versteht es, daraus Geld zu machen. Zwischen Kneipen, Lagerhäusern und dunklen Hafengassen findet sich fast immer jemand, der keine Frage stellt. Irgendwann wird er jedoch erwischt. Das Gericht verurteilt ihn zu 1 Jahr Gefängnis. Für viele wäre das ein Einschnitt gewesen, eine Warnung. Für Rudolf nicht. Kaum wieder draußen sucht er sich die nächste Anstellung auf einem Schiff und macht weiter wie zuvor. Dann kommt ein Auftrag, der fast wirkt wie eine Szene aus einem schlechten Roman. Das Schiff, auf dem Rudolf arbeitet, transportiert Wein in großen Tanks. Doch die Ladung soll gewechselt werden. Als nächstes wird Benzin transportiert. Dafür müssen die Tanks gereinigt werden. Und überall ist noch Wein. Reste in den Leitungen, am Boden des Tanks. Für Rudolf ist es keine Arbeit. Es ist ein Fest. Tagelang trinkt er. Gemeinsam mit den anderen wird der Wein in Eimer, Flaschen und alle möglichen Behälter gefüllt. Alles, was man irgendwie tragen kann. Der Alkohol fließt ununterbrochen. Und Rudolf verliert sich völlig darin. So wundert es kaum, dass Rudolf diesen Abschied nur schwer akzeptiert. Die Seefahrt ist für ihn mehr geworden als nur Arbeit. Sie bedeutet Freiheit, Bewegung, ein Leben ohne Grenzen. Seine liebe Seefahrt, wie er später selbst sagt. Doch dieses Leben endet abrupt. Im Oktober 1943 wird Rudolf Pleyel von der Seefahrtsgenossenschaft für dauerhaft dienstunfähig erklärt. Mehrere epileptische Anfälle machen eine weitere Arbeit auf den Schiffen unmöglich. Und plötzlich ist alles vorbei. Keine Häfen mehr, keine Nächte auf dem Wasser, keine scheinbare Freiheit. Der ausgemusterte Pleyel kehrt zurück zu seinen Eltern, die inzwischen wieder auf der deutschen Seite leben. Für Rudolf muss sich das anfühlen wie ein Rückschritt. Wieder Enge, wieder Alltag. Ab Januar 1944 arbeitet er bis Februar 1945 als Kellner im Ratskeller in Marienberg. Ein ruhiger Ort, Holztische, der Geruch von Bier und warmes Essen. Rudolf wirkt dort auf viele Menschen seltsam, nicht bedrohlich, eher sonderbar, schwer greifbar. Die Wirtin erinnert sich später daran, dass er immer sauber gekleidet gewesen sei, höflich, freundlich zu den Gästen. Und doch bleibt bei vielen ein ungutes Gefühl zurück. Als würde hinter der ruhigen Fassade etwas verborgen liegen, das niemand richtig benennen kann. Die Wirtin versucht schließlich, Rudolf wieder loszuwerden. Er wirkt auf sie unheimlich, nicht wegen einem bestimmten Vorfalls, eher wegen seiner Art. Dieses schwer erklärbare Gefühl, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Doch das Arbeitsamt bleibt hart. Arbeitskräfte sind knapp, der Krieg verschlingt immer mehr Menschen. Und so bleibt Rudolf zunächst im Ratskeller. Als seine epileptischen Anfälle häufiger werden, wird er schließlich versetzt in ein Lager. Dort arbeitet er als Koch. Mit der Zeit scheinen die Anfälle etwas nachzulassen. Doch das nützt ihm nichts. Denn Deutschland befindet sich inzwischen tief im nationalsozialistischen System. Und dieses System entscheidet darüber, welche Menschen als wertvoll gelten und welche nicht. Schon 1933 verabschieden die Nationalsozialisten das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Ein kalter, bürokratischer Name für etwas Brutales. Menschen mit Krankheiten, Behinderung oder psychischen Auffälligkeiten werden zwangssterilisiert, oft gegen ihren Willen. Darunter sind auch Menschen mit Epilepsie. Die Nationalsozialisten behaupten, solche Krankheiten seien erblich und müssten aus der Gesellschaft verschwinden. Ärzte, Gerichte und Behörden entscheiden damals über Leben und Körper anderer Menschen. Tausende Männer und Frauen werden operiert. Viele leiden ihr Leben lang darunter. Körperlich und seelisch. Auch Rudolf gerät in dieses System. Der Amtsarzt verfügt, dass er zwangssterilisiert werden soll. Genau wie seine Schwester. Ein Eingriff, über den Rudolf nicht selbst entscheiden darf. Der Staat übernimmt diese Entscheidung für ihn. Und wieder erlebt Rudolf etwas, das ihn tief prägen dürfte. Dass Menschen Macht über andere ausüben können, ohne Mitgefühl, ohne Widerspruch und scheinbar ganz legal. Aber wieder scheint Rudolf Pleyel dem Schicksal irgendwie zu entkommen. Kurz bevor der Eingriff stattfinden soll, werden die Krankenhäuser in Chemnitz bei Bombenangriffen zerstört. Der Operationstermin fällt aus. Später sagt Pleyel darüber nur trocken: Aus dem Kastrieren ist nichts geworden. Ein Satz, der erschreckend viel über ihn verrät. Keine Angst, keine Wut, keine Erleichterung. Nur diese kalte Distanz. Bis zum Ende des Krieges bleibt Rudolf als Koch in dem Lager. Während draußen Deutschland langsam zerfällt, Bomben fallen und ganze Städte brennen, lebt doch Pleyel in einer Welt, in der Gewalt längst alltäglich geworden ist. Und in dieser Zeit zeigt sich etwas Dunkles, immer deutlicher. Rudolf beginnt Katzen zu fangen, er quält die Tiere. Nicht aus Hunger allein, nicht aus Not. Später erzählt er selbst davon. Davon, dass er die Tiere tötet und anschließend isst. Und noch erschreckender, er beschreibt dabei ein Gefühl von Lust. Als würde ihm die Gewalt selbst etwas geben. Etwas, das über das Töten hinausgeht. Es sind Momente wie diese, in denen man erkennt, dass sich in Rudolf Pleyel längst etwas verändert hat. Oder vielleicht schon immer dort war. Schon während seiner Zeit im Ratskeller hat Rudolf Kontakt zu einer Frau, Nach außen wirkt vieles dabei fast gewöhnlich. Man begegnet sich, verbringt Zeit miteinander. Doch hinter verschlossenen Türen zeigt sich erneut eine verstörende Seite von ihm. Näher allein scheint Rudolf nicht zu genügen. Er empfindet Lust vor allem dann, wenn er Gewalt ausübt. Wenn er wirkt, wenn er Kontrolle hat. Die Frau erlebt Übergriffe, die weit über das hinausgehen, was sie eigentlich will. Und trotzdem bleibt sie zunächst bei ihm. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Abhängigkeit. Vielleicht auch, weil Gewalt in diesen Jahren für viele Frauen erschreckend normal geworden ist. Der Krieg hat Grenzen verschoben, auch in Beziehungen. Die Frau wird schwanger, ein Mädchen kommt zur Welt. Doch das Kind bleibt nicht bei ihr. Schließlich gibt sie das Baby zu Rudolfs Schwester. Fast so, als solle dieses Kapitel möglichst schnell verschwinden. 1945, der Krieg endet, aber Frieden fühlt sich anders an. Deutschland ist kein Land mehr. Nicht mehr so, wie die Menschen es kannten. Es ist ein Ort voller Ruinen, voller Hunger, voller Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Viele Städte bestehen nur noch aus Trümmern. Straßenzüge sind verschwunden, Bahnhöfe zerstört, Fenster mit Brettern vernagelt. Zwischen den Häuserresten laufen Menschen mit Handwagen umher. Sie suchen Essen, Holz zum Heizen oder Angehörige, die vielleicht noch leben. Überall riecht es nach Rauch, Staub und feuchten Kellern. Millionen Männer sind tot, gefallen, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft. Frauen versuchen allein, Familien durchzubringen. Kinder wachsen zwischen Trümmern auf und gleichzeitig bewegt sich etwas Riesiges durch das Land. Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, Heimkehrer. Tag für Tag ziehen endlose Gruppen über Straßen und Bahngleise. Mit Koffern, mit Decken, mit allem, was sie noch besitzen. Viele schlafen in Schulen, Scheunen oder völlig überfüllten Wohnungen. Es gibt kaum genug Nahrung. Oft nur dünne Suppe, etwas Brot, Kartoffeln, wenn man Glück hat. Der Schwarzmarkt blüht. Zigaretten werden zur Währung. Ein Stück Seife kann wichtiger sein als Geld. Und während die Menschen versuchen zu überleben, wird Deutschland neu aufgeteilt. Das Land existiert nur noch unter der Kontrolle der Siegermächte. Die Amerikaner übernehmen den Süden, die Briten den Nordwesten, die Franzosen kleinere Gebiete im Westen und die Sowjetunion kontrolliert den Osten Deutschlands. Aus diesen sogenannten Besatzungszonen entstehen später zwei deutsche Staaten. Die Bundesrepublik im Westen und die DDR im Osten. Wer verstehen will, wie chaotisch diese Zeit war, muss sich eine Karte anschauen. Ich habe euch eine Karte bereitgestellt auf Instagram unter Was bleibt. Also dort kann man ganz gerne mal nachschauen, wie sich diese Besatzungszonen tatsächlich aufgeteilt haben. Grenzen verändern sich plötzlich. Orte gehören auf einmal zu einer anderen Zone, Straßen enden an Kontrollpunkten. Familien werden getrennt. Menschen wissen morgens oft nicht einmal, welche Soldaten am Abend ihre Stadt kontrollieren werden. Denn genau dieses Chaos ist wichtig, um zu verstehen, wie jemand wie Rudolf Pleyel überhaupt zu dem werden konnte, was er später wird. In dieser Zeit funktionieren viele Regeln nicht mehr. Behörden brechen zusammen, Polizei existiert oft nur noch auf dem Papier. Und plötzlich bekommen Menschen Macht, die vorher niemals Macht gehabt hätten. So auch Rudolf Pleyel. Ausgerechnet er, der Kleinkriminelle, der Dieb, der Mann mit den Gewaltausbrüchen. Er bekommt eine rote Armbinde. Ein Zeichen dafür, dass er nun zur Arbeitermiliz gehört. Plötzlich darf Rudolf polizeiliche Aufgaben übernehmen. Kontrollen durchführen, Menschen überprüfen, Autorität ausüben. In einer Zeit, in der kaum jemand noch weiß, wem man überhaupt vertrauen kann. Und dann passiert etwas, das später wie ein düsterer Wendepunkt wirkt. Eine Situation, die tief in Rudolf Pleyel etwas auslöst. Etwas, das er danach immer wieder suchen wird. Eines Tages begleitet er seine Mutter zu einem Milchbauern in der Umgebung. Die Nachkriegszeit ist chaotisch, überall herrscht Mangel. Menschen plündern, stehlen Nahrung, versuchen irgendwie zu überleben. Auch sowjetische Soldaten ziehen durch die Gegend. An diesem Tag gerät Rudolf plötzlich in ein Handgemenge mit mehreren Russen. Es entsteht Chaos, Geschrei, Gedränge, dann löst sich ein Schuss aus seinem Milizgewehr. Wahrscheinlich eher aus Versehen als mit wirklicher Absicht. Doch der Schuss trifft einen der Männer schwer an der Hüfte. Der Verwundete bricht zusammen. Und plötzlich steht Rudolf vor einem Menschen, der leidet. Der blutet, der stöhnt, der um Hilfe ringt. Zunächst versucht Pleil noch, die Wunde zu verbinden. Doch dann verändert sich etwas. Später beschreibt er selbst, dass ihn das Stöhnen des Verletzens in eine Art Rage versetzt hätte. Er schlägt den Mann ins Gesicht. Und genau in diesem Moment scheint sich in ihm Gewalt mit sexueller Erregung zu verbinden. Zum ersten Mal erlebt Rudolf Pleil dabei ein intensives Gefühl von Lust. Nicht trotz der Gewalt, sondern durch sie. Ein erschreckender Moment. Denn von da an beginnt er immer stärker genau dieses Gefühl wiederzusuchen. Und die Taten, mit denen er diese Erregung erreichen will, werden später immer grausamer. Nach dem Krieg versucht Rudolf Pleil, nach außen ein normales Leben sich aufzubauen. Er heiratet, gemeinsam mit seiner Frau zieht er nach Zöblitz. Eine kleine Stadt im Erzgebirge. Von außen wirkt vieles ruhig, fast gewöhnlich. Doch hinter verschlossenen Türen zeigt sich schnell, dass Rudolf keine normale Beziehung führen kann. Er behandelt seine Frau schlecht. Er kneift sie, beißt sie. Nicht aus Wut allein, sondern weil er dadurch Lust empfindet. Gewalt und Sexualität sind bei ihm längst miteinander verbunden. Und während zu Hause der Alltag weiterläuft, zieht Rudolf immer häufiger durch andere Städte, vor allem durch Dresden. Die Stadt liegt damals noch schwer gezeichnet unter den Folgen des Krieges. Zwischen Ruinen, dunklen Straßen und dem Chaos der Nachkriegsjahre fühlen sich viele Frauen unsicher. Und genau das nutzt Pleil aus. Er überfällt Frauen auf der Straße, schlägt sie nieder und versucht sie zu vergewaltigen. Eine Frau wirft er anschließend in die Elbe, fast so, als hätte er einen Gegenstand entsorgt. Abfall. Dass die Frau überlebt, grenzt an ein Wunder. Und wieder zeigt sich etwas Erschreckendes. Die Gewalt reicht Rudolf längst schon nicht mehr aus. Er beginnt, immer weiter zu gehen. Eine weitere große Konstante in Rudolfs Leben ist der Alkohol. Schnaps begleitet ihn beinahe überall. Er besorgt ihn sich, wo immer es möglich ist. Auf dem Schwarzmarkt bei sowjetischen Besatzungssoldaten, bei Händlern, die durchs Land ziehen und Waren gegen Lebensmittel oder Geld tauschen. In diesen chaotischen Nachkriegsjahren gibt es fast überall illegalen Handel. Auch für Alkohol. Im Juli 1945 begegnet Rudolf auf einem Waldweg zwischen Zöblitz und Rübenau einem Mann namens Ernst Pfannkuch. Ein Hausierer. Was genau zwischen den beiden geschieht, weiß heute niemand mehr bis ins Detail. Doch am Ende tötet Pleil den Mann. Und selbst danach denkt er vor allem an eines. Den Schnapskrug seines Opfers. Er versteckt ihn auf einem Hochsitz nahe des Tatorts. In den Tagen danach kehrt Rudolf immer wieder dorthin zurück, mitten in den Wald, setzt er sich auf den Hochsitz und trinkt. Immer wieder. Bis der restliche Schnaps schließlich leer ist und er den Krug mit nach Hause nimmt. Später schenkt er den Alkohol sogar an den Gästen seiner Hochzeit aus. Als wäre nichts geschehen. Rudolf versteht es inzwischen erstaunlich gut, sich durch das Nachkriegschaos zu bewegen. Trotz seines offensichtlichen Intelligenzmangels ist er ein Schlitzohr. Er kann reden, Menschen überzeugen und er weiß genau, wie man aus knappen Waren Geld macht. Wahrscheinlich ist es genau dieses schlitzohrige Auftreten, das ihm im Sommer 1945 eine Stelle als Einkäufer für eine Großhandelsfirma in Zöblitz verschafft. Anfangs handelt er noch mit Holz und Spielwaren. Doch schon bald geht es um andere Dinge. Lebensmittel, Genussmittel und vor allem Alkohol. Schnaps wird zu seinem eigentlichen Geschäft und gleichzeitig zu seinem Problem. Denn Rudolf trinkt längst nicht mehr nur gelegentlich. Ende 1946 verliert er schließlich seine Arbeit. Die Firma wirft ihm vor, zu viel auf Firmenkosten getrunken zu haben. Außerdem stimmen seine Abrechnungen oft nicht mehr. Doch selbst das hält ihn nicht auf. Seinen Lieferanten erzählt Rudolf nichts von seiner Kündigung. Branntweinfabrikanten, Textilhändler und andere Hersteller verkaufen ihm weiterhin Waren zu günstigen Preisen. Sie denken, er sei immer noch angestellt. und Pleyel nutzt das gnadenlos aus. Zum Beispiel kauft er Schnaps für wenige Dutzend Mark pro Flasche ein und verkauft ihn auf dem Schwarzmarkt für ein Vielfaches weiter. Vor allem in Berlin oder Hamburg lassen sich enorme Gewinne machen. Von dort bringt er wiederum andere Waren mit zurück. Heringe etwa, Lebensmittel, die in seiner Heimat schwer zu bekommen sind. Auch die verkauft Rudolf mit Gewinn weiter. Zeitweise verdient er damit so viel Geld, dass er mehrere tausend Mark bei sich trägt. In einer Zeit, in der viele Menschen kaum wissen, wie sie am nächsten Tag Brot kaufen sollen. Doch während Rudolf Geschäfte macht, reist und immer mehr Geld verdient, setzt sich gleichzeitig eine andere Seite von ihm fort. Immer wieder überfällt er Frauen, er lauert ihnen auf, greift sie an, versucht sie zu vergewaltigen. Für viele Opfer bleiben nur Angst, Scham und das Gefühl, dem Tod knapp entronnen zu sein. Und Rudolf bewegt sich dabei fast rastlos durchs Land. Durch seinen Schwarzhandel kommt er regelmäßig bis nach Hamburg. Mit dem Zug fährt er quer durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland. Von Stadt zu Stadt, von Schwarzmarkt zu Schwarzmarkt. Hamburg ist damals eine Stadt voller Ruinen. Zwischen eingestürzten Häusern und zerbombten Straßenzügen leben tausende Menschen unter schwierigsten Bedingungen. Und genau dort geschieht kurz nach dem Krieg eine Reihe bis heute ungeklärter Verbrechen, die sogenannten Trümmermorde. Frauen werden überfallen und getötet, zwischen Schuttbergen und zerstörten Häusern. Bis heute konnten diese Taten nie vollständig aufgeklärt werden. Und weil Rudolf Pleyel sich in dieser Zeit nachweislich immer wieder in Hamburg aufhält und bereits ähnliche Gewaltfantasien zeigt, taucht später auch sein Name im Zusammenhang mit diesen Morden auf. Beweisen lässt sich allerdings nie etwas. Es bleibt nur ein Verdacht, mehr nicht. Aber allein die Tatsache, dass man Rudolf Pleyel solche Taten zutraut, zeigt bereits, welches Bild Menschen damals von ihm hatten. Nach dem Krieg ist Deutschland nicht nur zerstört, es ist zerteilt. Grenzen verlaufen mitten durch die Regionen, durch Straßen, durch Bahnlinien und manchmal sogar durch Familien. Wer heute einfach in einem Zug steigt und durchs Land fährt, kann sich kaum vorstellen, wie kompliziert selbst kurze Wege damals waren. Denn zwischen den Besatzungszonen kann man sich nicht frei bewegen. Für viele Reisen braucht man Passierscheine, Genehmigungen, Kontrollen. Und selbst mit Papieren ist nie sicher, ob man wirklich durchgelassen wird. Vor allem an der Grenze zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone herrscht großes Misstrauen. Diese sogenannte Demarkationslinie zieht sich quer durchs Land. Von Lübeck im Norden bis weit nach Südniedersachsen. Sie trennt Orte voneinander, die früher selbstverständlich verbunden waren. Auch das alte Braunschweiger Land wird hiervon hart getroffen. Vor dem Krieg lebten dort etwa 660.000 Menschen. Nach Kriegsende kommen Hunderttausende hinzu. Flüchtlinge, Vertriebene und Heimatlose. Plötzlich versuchen über 1 Million Menschen irgendwie zu überleben. Oft in völlig überfüllten Notunterkünften, in Schulen, Scheunen und Kellern. Manche schlafen zu zehnt in einem Raum. Gleichzeitig brechen wichtige Verkehrswege weg. Bahnlinien werden unterbrochen, Straßen gesperrt, Schienen herausgerissen. Vor allem rund um den Harz und zwischen Orten von Fienburg und Osterwiek kommt der Verkehr zwischen Ost und West fast vollständig zum Erliegen. Und genau dadurch entstehen neue gefährliche Wege. Menschen schleichen nachts über Felder und durch Wälder, immer heimlich. Sie wollen nach Magdeburg, nach Halberstadt, nach Braunschweig oder Hannover. Zu Familien, zur Arbeit oder einfach dorthin, wo sie vielleicht etwas zu essen finden. Einer der wichtigsten Orte dieser illegalen Grenzgänge ist die kleine Stadt Fienburg. Dort kreuzten sich früher wichtige Bahnstrecken. Nach dem Krieg endet dort plötzlich die normale Welt. Ab hier beginnt die Grenze. Und mit der Grenze kommt das Verbrechen. Denn Polizei gibt es kaum noch. Die wenigen Beamten arbeiten oft ohne Zusammenarbeit zwischen den Zonen. Viele Verbrechen werden niemals gemeldet. Auch deshalb, weil viele Menschen Angst vor den Besatzungssoldaten haben. Vor allem vor den sowjetischen Kontrollposten. Es kursieren Gerüchte, Geschichten über Gewalt, über verschwundene Menschen. Und immer wieder werden im Grenzgebiet Tote gefunden. Frauen, Männer, Menschen, nach denen oft niemand mehr sucht. In diesem Chaos taucht ab Frühjahr 1946 immer häufiger ein Mann auf. Klein, dicklich, mit rundlicher Brille, zurückgekämmtem blonden Haar und einem Gesicht, das von Schwarzmarktleben erstaunlich gut genährt wirkt. Sein Name ist Rudolf Pley, 22 Jahre alt, früher Seemann, Kellner, Handelsvertreter, jetzt Schmuggler, Grenzführer, Schwarzmarkthändler. Ein Mann, der die neuen Grenzen besser kennt als viele Polizisten. Und ein Mann, der gerade beginnt, zu einem der grausamsten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte zu werden. Doch Rudolf Pleil zieht selten allein durch das Grenzgebiet. Immer wieder hat er Begleiter dabei. Männer, die mit ihm handeln, trinken und später auch töten werden. Einer von ihnen ist Karl Hoffmann, ein alter Bekannter aus Milizzeiten. Auf den ersten Blick wirkt Hoffmann kräftig und fast einschüchternd. Doch seine Stimme passt kaum dazu. Hoch, fast kindlich, eine fistelige Stimme, die seltsam fremd wirkt zu seiner großen Erscheinung. Dann ist da noch Konrad Schüssler. Er ist 20 Jahre alt. Gut aussehend, charmant. Ein Mann, der freundlich wirken kann, vertrauenswürdig sogar. Und genau deshalb schätzt Pleil ihn besonders. Später nennt er ihn selbst einen Lockvogel für die Weiber. Während Rudolf eher plump und auffällig wirkt, kann Schüssler Frauen ansprechen, ohne sofort Misstrauen zu erwecken. Gerade im Grenzgebiet ist das wichtig. Viele Frauen sind damals allein unterwegs, auf der Suche nach Lebensmitteln, nach Angehörigen oder nach einem Weg über die Grenze. Und Männer wie Pleil wissen genau, wie leicht sich Hoffnung ausnutzen lässt. Der 26. März 1946 wird zu einem Wendepunkt. Zu dem Tag, an dem Rudolf Pleil und Karl Hoffmann ihren ersten gemeinsamen Mord begehen. Nahe dem kleinen Dorf Matjetz. Eine Gegend aus Feldern, Waldstücken und einsamen Straßen zwischen Wolfenbüttel und Halberstadt. Hier begegnen sie einer Frau namens Eva Mier. Zwischen Rohklum und Hessen kommen sie ins Gespräch. In diesen Monaten suchen viele Menschen nach Wegen über die Grenze. Nach sicheren Routen, nach jemandem, der sich auskennt. Und genau als solcher tritt Rudolf Pleil auf. Ruhig, hilfsbereit wirkend. Er bietet Eva Mier an, sie auf das sowjetische Gebiet zu bringen. Was sie nicht weiß, Pleil trägt ein Beil in seiner Aktentasche. Mitten auf diesen abgelegenen Weg greift Rudolf plötzlich an, von hinten. Die Frau hat kaum eine Chance. Später wird Pleil selbst schildern, wie sehr ihn der Anblick der sterbenden Frau erregt hat. Nicht der Raub steht im Mittelpunkt, nicht einmal die Tat selbst, sondern das Leiden des Opfers. Während Eva Mier schwer verletzt am Boden liegt, nehmen Hoffmann und Pleil ihren Rucksack an sich. Dann verschwinden sie in Richtung Osten. Zurück bleibt nur Stille. Und eine Tat, die erst der Anfang ist. Im Sommer 1946 zieht Rudolf Pleil weiter durchs Grenzgebiet. Von Ort zu Ort mit Alkohol, Schmugglerware und immer stärker werdenden Gewaltfantasien. Am 15. Juli 1946 kommt er nach Walkenried. Kurz zuvor war er noch in Leipzig gewesen. Dort besorgt er sich mehrere Flaschen Schnaps und eine größere Menge Kämme, die er eigentlich später in Hamburg verkaufen will. Doch schon in Walkenried wird er die Ware los. Für 10 Mark pro Stück. Also bleibt er am Ort. Obwohl er kein Quartier findet. Es ist ein warmer Sommerabend. Pleil zieht durch die Kneipen des Dorfes. Er redet mit Menschen, trinkt, lernt Zufallsbekanntschaften kennen. Unter ihnen ist auch eine junge Frau. Später wird sie eines seiner Opfer werden. Irgendwann in der Nacht schläft Pleil schließlich auf dem Bahnhof in Walkenried ein. So betrunken, dass man ihn am nächsten Morgen wecken muss. Und selbst dann erinnert er sich kaum noch daran, mit wem er am Abend gesprochen hat. Doch die junge Frau sucht erneut seine Nähe. Gemeinsam ziehen sie tagsüber durch die Gaststätten des Ortes. Sie trinken zusammen, reden. Und irgendwann erzählt sie ihm von sich. Davon, wie einsam sie sei, heimatlos. Dass sie manchmal nicht mehr leben wolle. Pleil hört ihr zu. Zumindest wirkt es so. Er gibt ihr Likör und sagt später selbst, er habe ihr zum Trost Alkohol angeboten. Dann macht er einen Vorschlag, der erschreckend ruhig klingt. Wenn sie wirklich nicht mehr leben wolle, könne er sie ja töten. Doch mit dem Alkohol ändert sich ihre Stimmung wieder. Die junge Frau will plötzlich nicht mehr sterben. Lieber spazieren gehen, raus aus dem Dorf. Gemeinsam laufen sie in Richtung Waldrand. An einem kleinen Wäldchen setzen sie sich ins Gras. Und wieder trägt Rudolf Pleyel eine Waffe bei sich. Diesmal ein Hammer in seiner Aktentasche. Als die Frau sitzt und sich sicher fühlt, schlägt er von hinten zu. Mehrfach auf ihren Kopf. Die junge Frau stirbt dort draußen allein. Später beschreibt Pleyel selbst, wie ihn die Tat sexuell erregt habe. Wie Gewalt und Alkohol für ihn immer mehr miteinander verschmelzen. Nach der Tat bleibt er noch am Ort zurück, trinkt weiter, irgendwann schläft er sogar neben der Toten ein. Erst später zieht er weiter in Richtung Elrich, um neuen Schnaps zu besorgen. Und etwas macht diesen Mord noch trauriger. Bei den Ermittlungen kann die junge Frau nie identifiziert werden. Niemand meldet sie vermisst. Niemand scheint nach ihr zu suchen, als hätte sie die Welt schon vor ihrem Tod vergessen. Nur wenige Wochen später tötet Rudolf Pleyel erneut. Anfang September 1946. Er ist unterwegs zwischen Hamburg und Leipzig. Wieder auf Schwarzmarktrouten. Wieder zwischen den Zonen. Und innerhalb weniger Tage begeht er zwei weitere Morde. Die Gewalt wird für ihn inzwischen fast alltäglich. Etwas, das plötzlich auftaucht wie ein dunkler Drang, dem er nachgeben muss. Später im Herbst kehrt Pleyel erneut in den Ostharz zurück. Und diesmal sagt er selbst, er habe Lust gehabt, wieder einmal einen Menschen zu töten. Ein Satz, der erschreckend nüchtern klingt. Als ginge es um irgendeine Beschäftigung. Das nächste Opfer heißt Christa Schreiber. Sie möchte von der sowjetischen in die britische Besatzungszone gelangen. Wie so viele Menschen, damals ist sie auf sogenannte Grenzführer angewiesen. Auf Männer, die die geheimen Wege durch die Wälder und Berge kennen. Und Rudolf Pleyel spielt genau diese Rolle. Freundlich, ruhig, vertrauenswürdig wirkend. Doch die Tatwaffe trägt er bereits bei sich. Ein Hufeisen, versteckt in seiner Aktentasche. Was draußen im Wald genau geschieht, lässt sich später kaum noch rekonstruieren. Pleyel selbst behauptet später, er habe Erinnerungslücken gehabt. Er wisse nur noch, dass er irgendwann blutverschmiert und mit aufgerissenen Händen etwa 300 Meter vom Tatort entfernt wieder zu sich gekommen sei. Wenige Wochen später, am 12. Dezember 1946, zieht Pleyel erneut durch das Grenzgebiet. Diesmal gemeinsam mit Konrad Schüssler. Die beiden sind unterwegs, um Lebensmittel und Alkohol für Weihnachten zu organisieren. Im Wartesaal des Bahnhofs von Nordhausen lernen sie die 55-jährige Lydia Schmidt kennen. Sie möchte nach Kiel und sucht jemanden, der sie sicher über die Grenze bringt. Pleyel bietet ihr sofort seine Hilfe an. Unterwegs schließt sich noch eine junge Frau an. Sie heißt Erna, kommt aus Erfurt und ist ebenfalls auf Hamsterfahrt unterwegs. Da keine Züge in Richtung Westen fahren, nimmt die kleine Gruppe zunächst die Straßenbahn. Später fährt sie ein sowjetischer Soldat ein Stück mit dem Auto weiter. Von dort geht es zu Fuß durch die Wälder und über geheime Grenzpfade Richtung Elrich. Stundenlang laufen sie durch die winterliche Landschaft. Irgendwann machen sie Rast. Lydia Schmidt teilt ihren Nordhäuser Korn mit den anderen. Sie wirkt vertrauensvoll. Vielleicht auch erleichtert, nicht mehr allein unterwegs zu sein. Während sie trinken, erzählt sie von einer kleinen Erbschaft, die sie bald erwarten würde. Und genau in diesem Moment verändert sich die Stimmung. Pleyel will mehr von ihrem Schnaps trinken, doch Lydia weigert sich. Für Rudolf scheint das zu reichen. Er greift nach einem Knüppel und schlägt plötzlich zu, mit solcher Wucht, dass die Frau schwer verletzt zusammenbricht. Während Lydia Schmidt blutend am Boden liegt, gerät Pleyel erneut in einen Zustand extremer Erregung. Konrad Schüssler schlägt ebenfalls auf die Frau ein. Dann nehmen Schüssler und Erna den Rucksack und die Kleidung des Opfers an sich und laufen davon. Pleyel bleibt zunächst zurück, allein mit der schwer verletzten Frau. Später wird deutlich, dass ihn nicht nur die Gewalt selbst antreibt, sondern vor allem die Macht über wehrlose Menschen. Doch irgendwann lässt die Erregung nach und Rudolf denkt wieder an etwas anderes. An den Schnaps, an die Beute. Er bekommt Angst, bei der Aufteilung leer auszugehen. Also lässt er von Lydia Schmidt ab und läuft den anderen hinterher. Selbst in diesem Moment scheint ihm der Alkohol mehr zu beschäftigen als das Leben seines Opfers. Nach dem Überfall von Lydia Schmidt will Rolf Pleyel noch weitergehen. Auch die junge Erfurterin Erna möchte er töten. Später nennt er das selbst kalt erledigen. Doch diesmal hält Konrad Schüssler ihn zurück. Nicht aus Mitgefühl, sondern weil sich die Tat aus seiner Sicht nicht lohnt. Die junge Frau besitzt kaum etwas Wertvolles. Kein Geld, keine brauchbare Beute. Und so bleibt Erna am Leben. Warum sie nach allem, was sie gesehen hat, trotzdem noch gemeinsam mit Pleyel und Schüssler bei einem Bauern übernachtet, bleibt bis heute unverständlich. Vielleicht aus Angst, vielleicht Schock, vielleicht das Gefühl, mitten im winterlichen Grenzgebiet keine andere Wahl zu haben. Am nächsten Tag schicken die beiden Männer sich fort. Lydia Schmidt dagegen überlebt, nur knapp. Stunden nach dem Überfall kommt sie wieder zu Bewusstsein. Schwer verletzt taumelt sie orientierungslos durch den Wald, durch Schnee, Kälte und völlige Dunkelheit. Irgendwann erreicht sie eine Straße. Drei Männer, die in der Nähe arbeiten, entdecken die torkelnde Frau und bringen sie in Sicherheit. Ein Arzt wird gerufen. Später kommt Lydia Schmidt ins Krankenhaus nach Neustadt. Monatelang kämpft sie dort mit den Folgen der schweren Verletzungen. Doch Pleyel und Schüssler ziehen weiter. Nur einen Tag später, am 13. Dezember 1946, tauchen sie am Bahnhof von Fienburg auf. Es schneit, die Kälte ist bitter. Die beiden haben kein Quartier und reiben sich zwischen den Gleisen herum. Aus herumliegenden Holz und Teilen eines Bahnwärterhäuschens machen sie ein Feuer. Doch das Feuer dient nicht nur zum Wärmen, es ist eine Falle. Konrad Schüssler, jung, charmant, freundlich wirkend, spricht gezielt Grenzgänger an. Währenddessen hält sich Pleyel im Hintergrund. Bereits griffbereit liegt eine schwere Eisenstange. Die Tat ist längst beschlossen, bevor das nächste Opfer überhaupt ahnt, in welcher Gefahr es steckt. Die Frau heißt Emmy Lepin, 39 Jahre alt. Die Ehefrau eines Polizeihauptwachtmeisters, der in sowjetischer Kriegsgefangenschaft ist. Sie stammt aus Wernigerode und war unterwegs nach Schleswig-Holstein, um bei Verwandten Lebensmittel zu holen. In ihrem Rucksack trägt sie eine Gans, Kuchen und andere Dinge, die für viele Familien damals unbezahlbar waren. Außerdem etwas Geld, versteckt in ihrer Unterwäsche. Als Schüssler ihr anbietet, sich ans Feuer zu setzen, um sich aufzuwärmen, ahnt sie nicht, dass sie den Männern bereits ausgeliefert ist. Während Schüssler sie ablenkt, steigert sich Pleyel immer tiefer in seine Gewaltfantasien hinein. Dann schlägt er plötzlich zu, mit voller Wucht. Die Frau bricht zusammen, fast direkt ins offene Feuer. Sie ist so schwer verletzt, dass sie kaum noch reagieren kann. Doch selbst das reicht Pleyel. Das Blut, die Hilflosigkeit. Er gerät erneut in einen Zustand extremer Erregung. Danach werfen Pleyel und Schüssler die Leiche der Frau in den Brunnen nahe der zerstörten Bahnstrecke. Das Geld und den Rucksack nehmen sie mit. Dann ziehen sie weiter in Richtung Nordhausen. Eigentlich wollen sie nur noch nach Hause. Weihnachten steht kurz bevor. Der Auftrag, Lebensmittel zu besorgen, scheint erfüllt. Doch Alkohol zerstört erneut alles. Unterwegs treffen sie einen sowjetischen Soldaten. Gemeinsam trinken sie. Pleyel betrinkt sich völlig. Während er schläft, kommt Schüssler auf die Idee, das gesamte Gepäck am Bahnhof aufzugeben. Den Gepäckschein überlassen sie dem Russen. Und der verschwindet damit. Für immer. Plötzlich ist alles weg. Das Essen, das Geld, die Beute. Pleyel rastet aus. Und dann fällt ein Satz, der zeigt, wie selbstverständlich Mord für die beiden inzwischen geworden ist. Dann müssen wir eben wieder von vorne anfangen. Noch ein Überfall, noch ein Opfer. Schon am nächsten Tag kehren sie zurück nach Fienburg. Wieder entzünden sie ein Feuer, wieder spielt Schüssler den freundlichen Helfer. Diesmal begegnen sie Gertrud Klöde, eine junge Mutter aus Berlin. Die Stadt ist zerstört, ihr Mann gilt inzwischen als gefallen. Gertrud lebt mit ihrer Tochter Elvira in Fienburg und will noch einmal zurück nach Berlin, um den restlichen Hausrat zu holen. Doch für die Reise in die sowjetische Zone bräuchte sie einen Interzonenpass, den besitzt sie nicht. Also bleiben ihr nur illegale Grenzwege. Vor ihrer Abreise verspricht sie ihrer 10-jährigen Tochter, rechtzeitig vor Weihnachten zurück zu sein und ein schönes Geschenk mitzubringen. In Berlin packt Gertrud zusammen, was vom alten Leben übrig geblieben ist. Auf dem Rückweg nimmt sie für ihre Tochter eine Puppe mit. Ein Weihnachtsgeschenk. Als sie am 19. Dezember nahe der Grenze wieder in Richtung Westen läuft, ist sie erschöpft. Kälte und Schnee machen jeden Schritt schwer. Dann begegnet sie Pleil und Schüssler. Am Feuer vor dem Bahnwärterhäuschen. Wie schon zuvor bei Emil Lepin wirkt alles zunächst harmlos. Eine kurze Rast, etwas Wärme. Dann schlägt Pleil von hinten zu. Gertrud Klöde stirbt dort draußen im Schnee. Auch ihr Körper wird später von Pleil misshandelt. Danach werfen die Männer die Tote ebenfalls in den Brunnen an der Bahnstrecke. Das Gepäck nehmen sie mit. Und die Puppe? Die schenkt Rudolf Pleil später seiner eigenen Tochter zu Weihnachten. Während Elvira Glöde zu Hause wartet, tagelang, wochenlang. Die Familie glaubt zunächst, Gertrud sei vielleicht von sowjetischen Soldaten festgenommen worden. Denn genau davor haben damals viele Menschen Angst. Immer wieder verschwinden Grenzgänger spurlos. Die kleine Elvira geht immer wieder zur Polizei, doch die Ermittler können ihr kaum helfen. An der Zonengrenze enden ihre Zuständigkeiten, Akten verschwinden, Hinweise verlaufen im Nichts. Und so dauert es mehr als anderthalb Jahre, bis die Familie erfährt, was wirklich mit Gertrud Glöde geschehen ist. Für Rudolf Pleil dagegen ist Weihnachten 1946 ein scheinbar normales Familienfest. Im Januar 1947 verlässt Rudolf Pleil schließlich Zöblitz. Die Polizei sucht inzwischen nach ihm. Noch immer geht es um den Vorfall mit dem sowjetischen Soldaten, der damals während der Zeit als Hilfspolizist angeschossen wurde. Pleil soll angeklagt werden, also taucht er unter. Gemeinsam mit Karl Hoffmann zieht er quer durch Ostdeutschland. Immer entlang der Grenze, immer auf Schmugglerwegen. Schließlich landen die beiden erneut in Vienburg. Dem Ort, der inzwischen fast zu Pleils Jagdgebiet geworden ist. Oft sitzt er dort im Weißen Ross. Einer Gaststätte an der Straße zwischen Vienburg und Osterwiek. Hier wartet Pleil auf Menschen, die über die Grenze wollen. Vor allem auf Frauen. Er bietet sich als Grenzführer an, freundlich, hilfsbereit wirkend. Und häufig ist Karl Hoffmann dabei. Eines Tages lernen sie am Bahnhof eine junge Frau kennen, Margarete Meyer. Sie möchte in die sowjetische Zone gelangen. Pleil und Hoffmann behaupten ebenfalls dorthin unterwegs zu sein und bieten ihr ihre Hilfe an. Pleil findet schnell Gefallen an ihr, doch Margarete empfindet eher Abneigung. Später heißt es, er habe stark nach Alkohol gerochen. Hoffmann dagegen wirkt auf sie sympathisch. Unterwegs kommen die beiden sich näher. Bei einer Rast nahe am Rode ziehen sie sich kurz hinter Büsche zurück. Währenddessen steigert sich Pleil immer stärker in seine Gewaltfantasien hinein. Schon auf dem Weg denkt er daran, Margarete zu töten. Als die beiden zurückkommen, schlägt Pleil plötzlich zu, mit einem schweren Eisenstück. Die junge Frau bricht zusammen. Pleil misshandelt sie weiter, bis seine Gewaltfantasien erfüllt sind. Anschließend werfen die Männer den Körper in einen Bach. Hoffmann schlägt ebenfalls noch einmal zu. Er will sicher sein, dass Margarete Meyer tot ist. Doch nicht jedes Opfer stirbt. Während der Faschingszeit 1947 überfallen Pleil und Hoffmann einen Mann, den sie auf einer Zugfahrt kennengelernt haben. Gemeinsam laufen sie in Richtung Elrich. Unterwegs stiehlt Pleil eine Zaunlatte. Bei einer Rast schlagen sie den Mann nieder, rauben seinen Mantel und sein Gepäck. Den Mantel tauscht Pleil später gegen Schnaps ein. Doch anders als viele andere Opfer überlebt der Mann offenbar. Zumindest wird niemals eine Leiche gefunden. Später vermutet man, dass der Überfallene nach dem Erwachen einfach verschwunden ist. Vielleicht aus Angst vor der Polizei. Vielleicht, weil er auch etwas zu verbergen hatte. Was nach ihren Taten mit den Opfern geschieht, interessiert Pleil und Hoffmann kaum. Nach dem Überfall auf Margarete Meyer gehen sie einfach zurück nach Zorge und feiern dort auf einem Maskenball. Als wäre nichts passiert. Dabei ist Rudolf Pleil in Vienburg längst kein Unbekannter mehr. Fast täglich sitzt er im Weißen Ross immer auf demselben Platz. Er trinkt maßlos, isst riesige Portionen und zieht anschließend Richtung Grenze los. Doch niemand schöpft Verdacht. Nicht einmal Reinhold Kralbowski, ein junger Wachtmeister der Vienburger Polizei. Er erlebt beinahe jede Nacht Frauen und Mädchen, die ausgeraubt und verstört von den Grenzwegen zurückkehren. Manche barfuß, andere ohne Gepäck, viele völlig verängstigt. Und immer wieder verschwinden Menschen spurlos im Niemandsland zwischen den Besatzungszonen. Besonders beschäftigt Kralbowski das Schicksal der kleinen Elvira Glöde, die fast täglich auf der Wache erscheint, um nach ihrer Mutter zu fragen. Bei seinen Streifen kommt der Polizist immer wieder an einen alten Brunnen nahe der Bahnstrecke vorbei. Und irgendetwas daran lässt ihm keine Ruhe. Tief unten glaubt er, Frauenhaare im Wasser zu erkennen. Er wirft Steine hinunter. Doch statt eines Platschens hört er nur dumpfe Geräusche. Kralbowski ist überzeugt, dass sich dort unten Leichen befinden. Viele halten ihn deshalb für übertrieben misstrauisch. Manche lachen sogar darüber. Doch er bleibt hartnäckig. Eine Hartnäckigkeit, die später noch wichtig werden wird. Währenddessen ziehen Pleil und Hoffmann weiter nach Zorge. Auch dort gehört Gewalt und Überfälle im Grenzgebiet längst zum Alltag. Immer wieder findet man schwer Verletzte oder Tote entlang der Bahnstrecke und Waldwege. Oft weiß niemand, wer die Opfer sind und noch seltener, wer sie getötet hat. Hoffmann kümmert sich inzwischen darum, dass die beiden bleiben können. Mit erfundenen Geschichten über eine angebliche Flucht vor den Russen organisiert er ihnen eine Unterkunft und sogar Arbeit als Waldarbeiter. So schaffen die beiden erneut, sich mitten im Chaos der Nachkriegszeit ein scheinbar normales Leben aufzubauen. Weil die Wälder rund um Zorge noch tief verschneit sind, gibt es zunächst kaum Arbeit. Pleil und Hoffmann nutzen die freie Zeit, um weiter Schnaps zu schmuggeln. Pleil trinkt einen Großteil davon selbst. Hoffmann interessiert sich mehr für Schokolade und andere Tauschwaren. Immer wieder fährt Pleil auch alleine los, vor allem nach Hamburg. Dort verdient er genug Geld, um seine Trunksucht zu finanzieren. Bei einer Schmuggelfahrt geraten die beiden in Fienburg schließlich in eine Polizeikontrolle. Die Beamten finden ihre vollgepackten Rucksäcke mit illegalen Schnaps. Der Alkohol wird beschlagnahmt. Doch Pleil und Hoffmann werden wieder freigelassen. Es gibt nichts, was man ihnen konkret nachweisen kann. Im Frühjahr 1947 beginnt schließlich die Waldarbeit in Zorge. Doch zuverlässig sind beide nicht. Mal tauchen sie zur Arbeit auf, dann verschwinden sie wieder tagelang. Und überall, wo Pleil auftaucht, fehlt später etwas. Werkzeug, Kleidung, Tiere. Sogar Katzen tötet er, zieht ihnen das Fell ab und verkauft sich später als Hasenfleisch. Im April 1947 begeht Rudolf Pleil seinen letzten Mord. Im Zug lernt er einen Kaufmann namens Hermann Bennen kennen und bietet ihm an, ihn als Grenzführer zu begleiten. Gemeinsam trinken sie stundenlang. Als sie schließlich aufbrechen, ist Pleil so betrunken, dass er sich verläuft. Statt die Grenze zu erreichen, landen sie wieder nahe Zorge. Es kommt zum Streit, doch der Streit ist nicht der eigentliche Grund. Pleil sucht längst nach einem Anlass. Mit einem Beil schlägt er auf Bennen ein. Auch diesmal erregt ihn die Gewalt selbst. Danach wirft er die Tatwaffe weg und verschwindet in Richtung sowjetische Zone. Am nächsten Tag entdecken Kinder Spuren der Tat. Kurz darauf findet die Polizei die Leiche. Und diesmal führt die Spur schnell zu Pleil. Ein Hausmeister erinnert sich daran, wem die Tatwaffe zuletzt gehört hatte. Wenige Tage später taucht Pleil tatsächlich wieder in Zorge auf. Fast so, als würde er glauben, unantastbar zu sein. Doch ein Forstlehrling erkennt ihn sofort und alarmiert die Polizei. Rudolf Pleil wird verhaftet. Bei den Vernehmungen gesteht er nicht nur den Mord an Hermann Bennen. Er beginnt regelrecht damit zu prahlen, wie gut er Menschen töten könne. Doch die Ermittler nehmen vieles davon nicht ernst. Sie halten Pleil für einen alkoholkranken Angeber. Für einen minderbegabten Mann, der übertreibt. Am 5. Dezember 1947 wird er deshalb nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch selbst im Gefängnis schweigt Pleil nicht lange. Schon kurze Zeit später erzählt er von weiteren Taten. Von Frauen, die beraubt, ermordet und in einen Brunnen geworfen worden seien. Doch zunächst glaubt ihm niemand wirklich. Die Polizei findet keine Unterlagen, keine Vermisstenmeldungen, keine Leichen. Und so verlaufen die Hinweise wieder im Sande. Währenddessen ahnt Wachtmeister Reinhold Kralbowski in Wienburg noch immer, dass im Brunnen an der alten Bahnstrecke etwas verborgen liegt. Doch bis die grausame Wahrheit ans Licht kommt, werden noch Monate vergehen. Im Zuchthaus Celle nimmt zunächst kaum jemand Rudolf Pleil ernst. Wenn er von seinen Taten erzählt, halten ihn viele Beamte einfach für einen Schwätzer. Für einen Aufschneider, der sich wichtig machen will. Pleyel selbst bezeichnet sich immer wieder als den besten Todmacher aller Zeiten. Doch statt darin ein Warnsignal zu sehen, tun viele die Aussagen als wirres Gerede ab. Monatelang passiert kaum etwas. Dann, am 1. Juni 1948, fällt Pleyel erneut auf. Während der Arbeit in der Schuhmacherei gerät er plötzlich in Rage. Er fordert, man solle ihm eine Frau bringen. Er wolle erst mit ihr schlafen und sie anschließend töten. So wie angeblich schon mehrfach zuvor. Und als niemand reagiert, droht er damit, den Pastor den Kopf zu zerschlagen und dessen Gehirn gegen die Wand zu werfen. Erst jetzt beginnen einige Beamte zu ahnen, dass mit Pleyel irgendetwas nicht stimmt. Der Anstaltarzt untersucht ihn. Pleyel wirkt angespannt, unruhig, verwirrt. Er bekommt wieder epileptische Anfälle, verschmutzt seine Zelle und verlangt sogar nach Ether zum Trinken. Der Arzt spricht schließlich von einer Haftpsychose. Und selbst jetzt zieht niemand ernsthafte Konsequenzen. Noch immer glaubt kaum jemand, dass Rudolf Pleyel tatsächlich der Mann sein könnte, für den er sich ausgibt. Das ändert sich einige Wochen später. Denn dann wird ein Brief abgefangen, den Pleyel heimlich aus dem Gefängnis schmuggeln lassen will. Adressiert an den Bürgermeister von Wienburg. Und dieser Brief wird alles verändern. Und genau dieser Brief ist derselbe, mit dem diese Geschichte begonnen hat. Der Brief aus dem Intro. Die Zeilen, die zunächst wie das wirre Gerede eines Gefangenen wirken. Geschrieben von einem Mann, den viele für einen Aufschneider halten. Für einen Alkoholiker, ein Schwätzer. Doch diesmal lesen die Behörden genauer hin. Denn Pleyel schreibt nicht nur über Mord. Er beschreibt Orte, Verstecke, Tatdetails. Und plötzlich wird aus den angeblichen Fantasien eine Spur. Eine Spur, die direkt zu den verschwundenen Frauen führt. Zum Brunnen bei der Blockstelle 25. Zu den Opfern, nach denen niemand mehr gesucht hatte. Und langsam begreifen die Ermittler, dass Rudolf Pleyel die ganze Zeit die Wahrheit gesagt haben könnte. Nicht aus Reue, sondern aus Stolz, weil er wollte, dass man endlich erkennt, wozu er fähig ist. Jetzt beginnen die Ermittlungen endlich ernsthaft. Die Braunschweiger Beamten reagieren sofort. Der Brunnen an der Blockstelle 25 wird ausgepumpt. Und dort unten finden sie die Wahrheit. Mindestens zwei Frauenleichen, die sterblichen Überreste der 46-jährigen Gertrud Glöde und der 39-jährigen Emmy Lepin. Plötzlich wird klar, dass Rudolf Pleyel kein Aufschneider ist, sondern ein Serienmörder. Von diesem Moment an rollt eine riesige Ermittlungswelle durchs Land. Zeitungen berichten über den Fall, Menschen melden sich bei der Polizei. Viele hoffen verzweifelt, dass vermisste Angehörige vielleicht endlich gefunden wurden. Gleichzeitig suchen die Ermittler nach Zeugen, nach weiteren Opfern, nach Orten, an denen Pleyel unterwegs gewesen sein könnte. Doch die Verhöre mit Rudolf Pleyel werden schnell ein Albtraum, denn Pleyel genießt die Aufmerksamkeit. Er will wichtig sein, gefürchtet. Immer wieder gesteht er plötzlich Morde, die er wahrscheinlich nie begangen hat. Einfach, um sich größer zu machen, um seinen Ruf als Todmacher wieder aufzubauen. Erst nach und nach erkennen die Ermittler, dass sie jedes einzelne Geständnis überprüfen müssen. Und trotzdem zeigt sich dabei etwas Erschreckendes. Wenn Pleyel tatsächlich über seine eigenen Taten spricht, kann er sich an alles erinnern. An das Wetter, den Weg zum Tatort, die Kleidung der Opfer, die genaue Lage der Leichen. Fast so, als würde er die Erinnerung genießen. Auch im Gefängnis bleibt Pleyel gefährlich. Er quält und schlägt Mitgefangene. Ein anderes Mal schneidet er sich selbst in den Arm. Nicht aus Verzweiflung, sondern weil er wissen will, ob es ihn genauso erregt wie das Quälen eines anderen Menschen. Dazu kommt seine obszöne Sprache. Pleyel spricht oft über Gewalt, Mord und Sexualität in einer erschreckenden Direktheit. Fast beiläufig. Und er beginnt mit den Ermittlern zu handeln. Für Geständnisse verlangt er Gegenleistungen. Mehr Essen, größere Portionen, bessere Behandlung. Und tatsächlich bekommt er vieles davon. Die Verhöre werden für die Beamten und Psychologen zur enormen Belastung. Viele stoßen an ihre Grenzen. Vor allem wegen der sadistischen Details, mit denen Pleyel seine Taten schildert. Der Gutachter Dr. Barnsdorf kommt schließlich zu dem Schluss. Er habe noch nie so grauenhaft deutlich abnormale Triebentladung sich in Hüllen sehen, wie in einer unheimlichen Szene, als der untersetzte, verfettete, junge Bursche in leichter Angetrunkenheit, in erstaunlicher Behendigkeit und Gewandtheit, in seiner Form eines menschlichen Körpers auf dem Boden gebreitete Jacke und Hose, eine stumme Pantomime agierte, in der er die Erschlagung und sexuelle Misshandlung einer Frau spielte und dabei kicherte. Als kleine Zwischenbemerkung, dieser Satz kommt tatsächlich vom Dr. Barnsdorf und eigentlich will er damit sagen, dass Pleyel in einer Szene nachgespielt hat, wie er halt tatsächlich eine Frau sexuell misshandelt. Also er spielt es nach und er schlägt sie und er kichert dabei. Mehr möchte er damit gar nicht sagen. Nur, dass man das vielleicht ein bisschen klarer versteht. Ein Satz, der selbst erfahrene Gutachter sprachlos zurücklässt. Und der zeigt, wie tief Rudolf Pleyel längst in seiner eigenen Gewaltwelt gefangen war. Während der Ermittlungen wird Rudolf Pleyel immer wieder psychiatrisch begutachtet. Zwischenzeitlich halten einige Ärzte ihn sogar für unzurechnungsfähig. Doch Pleyel selbst versteht das überhaupt nicht. In seiner eigenen Welt ist er kein kranker Mann, sondern ein Meister seines Fachs. Der beste Todmacher aller Zeiten. So sieht er sich selbst. Mit einer erschreckenden Mischung aus Stolz und Eitelkeit spricht er über seine Verbrechen. Und während er sich in den Vernehmungen immer weiter brüstet, belastet er schließlich auch seine Mittäter. Karl Hoffmann wird von der Magdeburger Polizei verhaftet. Konrad Schüssler kann zunächst fliehen. Er taucht bis nach Frankreich unter und schließt sich dort sogar der Fremdenlegion an. Doch schließlich wird er auch ausgeliefert. Am 31. Oktober 1950 beginnt dann der große Schwurgerichtsprozess. Ein Verfahren, das im ganzen Land Aufmerksamkeit erregt. Und Rudolf Pleyel genießt jede Minute davon. Gut gelaunt sitzt er im Gerichtssaal, sauber geschniegelt, fast geschniegelt wie für eine Bühne. Immer wieder posiert er für Fotografen und Journalisten, als ging es nicht um Mord, sondern um eine Berühmtheit. Im Prozess sagen auch Menschen aus, die das Grauen bis heute begleitet. Die inzwischen 14-jährige Elvira Glöde. Das Mädchen, das jahrelang auf die Rückkehr seiner Mutter gewartet hatte. Und Wachtmeister Reinhold Kralbowski. Der Mann, der mit seinem Verdacht am Brunnen die Wahrheit beinahe früher ans Licht gebracht hätte. Am 17. November 1950 fällt schließlich das Urteil. Lebenslanges Zuchthaus. Der Gutachter Dr. Barnsdorf stuft Pleyel letztendlich als schuldfähig ein. Damit muss Rudolf Pleyel ins Gefängnis und nicht in eine psychiatrische Anstalt. Doch Pleyel kündigt schon damals an, dass er niemals alt im Gefängnis werden würde. Und tatsächlich endet sein Leben Jahre später in seiner Zelle. Am 16. Februar 1958, 8 Jahre nach seiner Inhaftierung, erhängt sich Rudolf Pleyel. Während seiner Haft schreibt er seine Lebensgeschichte auf. Den Titel nennt er provokant »Mein Kampf«. Darin entwickelt Pleyel bizarre Gedankenwelten. Unter anderem kommt er zu dem Schluss, dass Heringe eine Seele hätten, Menschen jedoch nicht. Karl Hoffmann stirbt 1976 im Gefängnis. Konrad Schüssler dagegen kommt Ende der 1970er Jahre nach einem Gnadengesuch wieder frei. Und zurück bleibt eine Geschichte. Eine Geschichte, die zeigt, wie Chaos, Gewalt und menschliche Abgründe im Nachkriegsdeutschland auf erschreckende Weise zusammenfanden. Und genau das macht diesen Fall so schwer zu begreifen. Nicht nur die Brutalität der Taten, sondern auch die Welt, in der sie möglich waren. Ein zerstörtes Land, Grenzen ohne Kontrolle, Menschen, die verschwinden und oft niemanden haben, der nach ihnen sucht. Und mitten darin ein Mann wie Rudolf Pleyel. Ein Mensch, der Gewalt nicht nur auslebt, sondern darin Lust, Macht und irgendwann sogar Identität findet. Bis heute bleibt in diesem Fall ein bedrückendes Gefühl zurück. Weil man sich immer wieder fragt, wie viele Warnzeichen wurden übersehen, wie viele Menschen hätten vielleicht gerettet werden können und was passiert mit einer Gesellschaft, wenn Chaos und Angst größer werden als Ordnung und Menschlichkeit. Genau darüber möchte ich jetzt noch sprechen. Genau darüber möchte ich jetzt noch sprechen in meinen eigenen Gedanken zu dem Fall Sowas lässt einen natürlich nicht kalt, auch wenn man das nur recherchiert, hinterlässt es doch nachdrücklich Gefühle in mir. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den Fall sehr, sehr, sehr bedrückend und auch so ein Stückchen weit unglaublich, weil man sich überlegt hat oder ich mir überlegt habe, wie konnte das denn alles passieren? Hat dann gar keiner wirklich was gemerkt? Und wie konnte er dann zwei Komplizen finden, die da so freiwillig mitgemacht haben? Also das fand ich wirklich super erschreckend, dass sich da Menschen zusammenfinden. Einfach unglaublich. Den Fall habe ich tatsächlich entdeckt, als ich über Hamburg gelesen habe und dort recherchiert habe, wurde mir tatsächlich Rudolf Pleil auch angezeigt, weil man ihn ja irgendwie mit diesen Trümmermorden in Verbindung bringt, die nicht aufgeklärt sind. Natürlich gibt es über Rudolf Pleil auch Bücher, Leute, die sich da hingesetzt haben und sich wirklich die Mühe gemacht haben, die Sachen auch zu dokumentieren und aufzuschreiben. Ich habe ganz viel tatsächlich im Buch von Birgit Lauterbach und Johann Eben gelesen. Das Buch heißt direkt Der Todmacher. Und die meisten Infos konnte ich tatsächlich dort finden. Unter anderem konnte man natürlich auch die Lebensgeschichte, also Mein Kampf, das, was Rudolf Pleil verfasst hat, dort nachlesen. Tatsächlich muss ich sagen, das kann man niemandem empfehlen, das zu lesen. Erstens ist es schwer geschrieben, weil ganz viele Fehler vorhanden sind. Man braucht da ein bisschen und die Sprache ist so obszön. Also da läuft es einem einfach eiskalt den Rücken runter. Das ist mir selten so gegangen in irgendeinem True Crime Fall, ob ich den jetzt höre oder selbst recherchiere, dass ich so nah dran war. Aber in diesem Fall ist das tatsächlich passiert. Also kann ich nicht unbedingt empfehlen, das zu lesen, weil es total verstörend ist, wie Menschen so ticken können oder wie Rudolf Pleil tatsächlich tickt, warum er das gemacht hat. Ich denke, das wurde anhand seiner Geschichte ganz deutlich, dass er nicht gemordet hat, weil er musste oder sich dazu genötigt fühlte, sondern weil er wirklich seinen Trieb befriedigen wollte, wie das halt natürlich ganz viele Mörder tun. Aber in dem Fall war es sehr erschreckend, weil er sehr kaltblütig ist und auch kein Unrechtsempfinden hat, meiner Meinung nach. Also ich bin kein Psychologe, aber das ging mir durch den Kopf, als ich diesen Fall einfach recherchiert und gelesen habe. Fand ich schon super erschreckend, muss ich ganz dazu sagen. Aus anderen Artikeln habe ich auch entnommen, dass die Opferzahl nicht genau benannt werden kann. Also man geht von 10 aus. Laut seinen eigenen Erzählungen sind es 25. In manchen Quellen habe ich dann gefunden, es sind 30, hat er selbst gesagt. Also es ist ein bisschen variabel, aber 10 sind tatsächlich nachgewiesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch wenn er sich gerne größer gemacht hat, als er ist, dass er mehr Morde als 10 begangen hat. Als letzte Anmerkung vielleicht noch, was mir wirklich durch den Kopf gegangen ist. Rudolf Pleil wurde ja durch Gutachter und gerade durch Dr. Barnsdorff wirklich begutachtet und man hat festgestellt, dass er intelligenzgemindert ist. Also er war wirklich nicht super schlau. Ich frage mich dennoch, wie kann man denn nicht schlau sein und trotzdem mit so vielen Sachen einfach durchkommen und andere Menschen so hinters Licht führen? Also wie hat das funktioniert? Das ist für mich eine Frage, die ich nicht verstehe und die ich mir selbst gar nicht beantworten kann. Also das finde ich schon außerordentlich. Und damit würde ich sagen, komme ich langsam zum Ende meiner 5. Folge. Ich bin unfassbar stolz darauf, tatsächlich jetzt die 5. Folge für mich geschafft zu haben. Ich hoffe, dass sie euch gefällt, dass sie euch unterhält, dass sie vielleicht auch Fragen aufwirft. Ihr dürft mir natürlich jederzeit gerne schreiben oder Fallvorschläge machen. Wie gesagt, gerne alte Fälle, alles so bis 1980, vorzugsweise Deutschland, aber ich bin da ja relativ offen. Also wir können auch gerne mal was im Ausland machen. Ich bedanke mich so herzlich, dass ich tatsächlich gemerkt habe, ich habe meine ersten Abonnenten. Anscheinend gibt es Leute, die mir tatsächlich gerne zuhören. Und das finde ich großartig. Ich kann das immer noch gar nicht glauben. Und bin dafür einfach super dankbar. So, dann würde ich sagen, wenn ihr Bilder sehen wollt, gerne auf Instagram unter Was bleibt, also gerade die Karte der Besatzungszone ist damit dabei, auch ein Bild von Rudolf Pleil und noch ein paar andere Infos packe ich euch damit rein, könnt ihr gerne nachschauen. Und ansonsten, tja, wenn euch der Podcast gefällt, gerne ein Abo da lassen oder eine Bewertung, das ist natürlich auch klasse. Die nächste Folge sollte dann am 7. Juni erscheinen, also in 14 Tagen. Bis dahin, passt auf euch auf und danke, dass ihr heute dabei wart. Macht's gut!